Ja, genau, also man könnte auch jetzt eben, wie Sie es machen, stärker auf Olson sich konzentrieren und
Es würde
gewisse.
dann mehr oder weniger auch weitergehen. Es wäre ein Ansatz, den Olson liefert, der Olson selber Probleme macht, aber meiner Meinung nach nicht nur, also er nimmt es ja eher gegen den psychologischen Ansatz, aber so wie in dem Baker ihre Konstitutionstheorie vertritt, könnte man da auch sehr unangenehme Fälle für die Konstitutionstheorie auch.
Genau, also das ist jetzt ein weiterer Punkt. Man könnte jetzt sagen, wir machen stärker Gedankenexperimente. Fission Cases, also Spaltungsfälle, dass Sie mal Gedankenexperimente machen. Da kann man ja unglaublich viel herausfinden, wenn Sie überlegen, wie kann ich mit Gehirnteilungsszenarien verschiedene Theorien widerlegen und so weiter. Auch bei Baker könnte man sich fragen, wie verhält sich, das wäre eine spannende Frage, Bakers Theorie, die ja wesentlich an dem Selbstbewusstsein ansetzt. Bei Baker ist ja Selbstbewusstsein das hinreichende Kriterium für Personalität. Wie sieht es bei Baker aus, wenn wir jetzt plötzlich hier auch mit diesen Hirnteilungsszenarien da oder Bewusstseinsspaltungsszenarien auf Baker angreifen? Weil Baker sagt dazu nicht so viel. Das wäre auch eine spannende Frage. Ne? Ich meine, sie realisiert, das Selbstbewusstsein ist ja für sie jetzt nicht im Gehirn, also organisch, sondern das ist einfach das Selbstbewusstsein. Man könnte mal da ein bisschen nachfragen. Also kurz gesagt, praktisch hier Rolle des Selbstbewusstseins. Rolle des Selbstbewusstsein sein in KT und dann hier irgendwelche solche Fission Cases, solche Sachen, wobei man dann eben schauen müsste, ob sie wirklich vom Gehirn ausgeht. Ja?
Wo ich halt das Gefühl habe, und mit Ihrer Antwort auch Olson, wir haben nicht mehr machen, wir haben einen Punkt über die Biotechnologie und der Umstände viel zu große Fachaufwendungen, wenn man wirklich sagt, das ist wirklich völlig unabhängig. Also, das ist reicht, dass es einen Körper gibt, der konstituiert, aber die Beschaffenheit, und ich habe da nicht mal rausgelesen, dass da irgendwie eine Kontinuität vorhanden sein muss, völlig unabhängig ist. Also, ich könnte auch eine androide Kopie von mir erschaffen. Bei mir wäre dann der Punkt, was passiert dann, wenn ich mit dem Androiden und mit dem organischen Körper nacheinander bestimmte Teile austauschen würde, bis die zum Schluss eigentlich ihre Plätze getauscht haben.
Genau. Also dieses Substitutionsproblem. Sie sagte, wir können den Körper sukzessive austauschen, prinzipiell, bis er nicht mehr organisch ist. Ne? Also Substitutionsproblem. Das sind alles sehr spezifische Aspekte Ihrer Theorie. Also ich finde ja die Konstitutionstheorie am spannendsten, weil sie einfach verschiedene Ansätze integriert. Sie hat einerseits Ansätze der psychologischen Theorie, dadurch, dass das Selbstbewusstsein so wichtig ist. Andererseits ist sie eine stark ontologische Theorie, ja, die auch Elemente des Animalismus hat. Da können Sie sicherlich am interessantesten Fragen stellen und entwickeln, aber auch der Animalismus ist sehr, sehr spannend, wenn Sie sich gerade fragen nach diesem modalen Status. Zum Beispiel könnte man sich auch noch mal ein bisschen stärker, jetzt bei Olson, könnte man also diese Gedankenexperimente sich vornehmen oder man könnte hier, haben Sie noch eine Idee zum Animalismus, was da noch in Frage käme? Ja, ja genau, solche Sachen, also solche Grenzfälle, ja, wenn Sie auch ein Interesse also für solche Grenzfälle haben, ab wann entsteht jetzt dann ein Mensch, wie sieht es damit aus, solche Randbereiche, wann ist Tod und Geburt, solche Grenzfälle. Das gilt natürlich auch für die Konstitutionstheorie, vielleicht sogar noch umso mehr, dass Sie hier sich auf eine Grenzfallproblematik beziehen können. Ja. Also wann kommt eine Person sozusagen ins Leben? Wie kommt das? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine spannende Frage. Dann könnte man hier noch bei Olson könnte man sich fragen, wie genau die Person modal gedacht werden muss. Als wenn jetzt die Person nur akzidentell eine Phase bezeichnet des Tieres, sagt Olson dann was dazu, wie dieses Akzidentelle dann aussieht genau? Sagt er was über welche Eigenschaften dann da vorhanden sein müssen? Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. jetzt noch, was haben wir noch, die psychologische These, können gerne natürlich auch, also versuchen Sie immer so ein bisschen noch einen Bezug zum Animalismus in Ihrer Arbeit dann herzustellen. Ja. Also immer so ein bisschen eine Abgrenzung zum Animalismus, weil es ja das Seminarthema ist. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch noch über die reine psychologische Theorie schreiben. Da habe ich jetzt, da sind wir nur am Rande drauf eingegangen. Das wäre zum Beispiel dann Derek Parfit, der ja sehr, sehr wichtig ist für solche Hirnteilungsszenarien oder auch Beam, nicht so sehr Hirnteilung, auch Hirnteilung haben wir ja gesehen in meinem Personenvideo, was ich vorletztes Mal abgespielt habe auf Philocast, dass Sie sich mit Derek Parfit mal befassen und schauen, welche Rolle hat da der Körper, das Animalische bei Derek Parfit, wenn es nur um das Gehirn geht. Gehirn ist natürlich auch was irgendwie Organisches. Ja. Letzter Punkt, man könnte hier bei Olsen auch nochmal diese Stammhirnproblematik aufmachen. Ja, also Stammhirn ist ja so ganz seltsam eine Verbindung von Psychologie, aber auch von Organismus. Da haben wir das kartesische Problem, kommen wir in so einen Dualismus rein. Also Sie sehen, da gibt es ganz viele interessante Punkte. Und nicht zuletzt, zu allerletzt natürlich noch Fragen, die jetzt auch mit diesen Grenzfällen zusammenhängen, nach moralphilosophischen Status. Das ist natürlich jetzt so, dass Olson gar nicht viel dazu sagt. Wir lesen heute noch einen Text, wo wir ein bisschen uns fragen, oder die Autorin sich fragt, welche moralphilosophischen Implikationen hat jetzt der Animalismus. Ja, da können wir mal schauen, vielleicht können Sie sich da auch inspirieren lassen. Diese Frage steht natürlich auch noch im Raume, diese normative Theorie, wenn man jetzt von Personen spricht, scheint man vorauszusetzen, und das ist, glaube ich, eine wichtige Intuition, die man nicht wegdiskutieren kann, dass da auch eine Würde im Spiel ist. Ja, Personalität ist nicht nur Selbstbewusstsein, das ist zu kurz gegriffen, das wird dem Begriff nicht gerecht. Personalität ist nicht nur Individualität, sondern Personalität von seinem Begriff nach bedeutet immer auch, dass da eine gewisse Würde im Spiel ist, eine gewisse Autonomie und dass man sich Personen gegenüber irgendwie verhalten muss. Wenn man diesen Aspekt rauslässt, dann wird man einfach der Tradition des Personenbegriffs nicht gerecht. Dann spricht man eigentlich nicht mehr von Person im vollen Wortsinne. Das muss man einfach sagen. Und deswegen ist auch, glaube ich, Bakers Vorwurf gegenüber Olson in einer gewissen Hinsicht berechtigt, weil sie sagt, also was da Olson Person nennt, das ist eigentlich betrachtet ein Organismus, ein lebendiges Wesen, ein lebendiges Individuum, und das ist dasselbe wie auch ein Wurm. Also wir sind in dieser Hinsicht in letzter Konsequenz nach Olson identisch mit einem Wurm, und das kann es ja nicht sein, das wird nicht der begrifflichen Komplexität des Personenbegriffs gerecht. Also Olson reduziert den Personenbegriff und gibt ihm gar keine eigentliche Bedeutung. Und dann könnte man sich eben auch fragen, welche moralphilosophischen Konsequenzen gehen von diesen verschiedenen Ansätzen aus. Ne? Könnte man sich fragen, müsste man hier jetzt erstmal bestimmen, welche normativen Komponenten man meint. Zum Beispiel könnte man sich fragen, wie sieht es aus mit Intersubjektivität? Das ist ein bisschen schwer, aber könnte man zum Beispiel die Konstitutionstheorie, könnte man mal abklopfen auf intersubjektive Momente. Das scheint auch wesentlich für den Personenbegriff zu sein, nicht nur Selbstbewusstsein, das wäre eine Möglichkeit, oder eben auch diese Würdefrage, moralische Frage. Also wir kommen jetzt noch drauf in dem nächsten Text. Ja. Ich hoffe, das waren jetzt einige mögliche Fragen, mit denen Sie was anfangen können. Wenn Sie natürlich noch weitere Fragen haben oder nicht wissen, ob das die Leitfrage jetzt im Sinne des ersten Punktes zu eng oder wohl eher zu weit ist, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, dann schaue ich auch nochmal drüber und kann nochmal eine Rückmeldung geben. Haben Sie sonst noch Fragen? Falls nicht, doch. Die habe ich alle jedenfalls. Ne? Parat habe ich sie im Kopf nicht mehr alle ganz, aber ich kann Ihnen die gerne schicken. Also das wäre auch eine Frage, vielleicht ein letzter Punkt noch hier zum Animalismus, zu Olson, Hirnstammproblem. Ich habe die Texte alle digitalisiert und kann die Ihnen schicken. Dann können Sie also die Debatte um die Hirnstammproblematik, wäre auch ein Thema bei Olson. Können Sie auch mit den Sachen noch verbinden. Ja, genau, das wäre jetzt so ein Punkt, Ihre Frage. Damit würde auch eine andere Frage sehr eng zusammenhängen, die man noch mitnehmen müsste wahrscheinlich. Ja. Also schicken Sie mir einfach eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen diese Texte. Hätten Sie zum Beispiel eine konkrete Frage stellen, Sie können ja mal was vorschlagen. Was würden Sie jetzt wählen? Jetzt?
Ja, ich hätte an den Personenbegriff gekettet. Und mir dann gedacht, ob man das nur in Abgrenzung zur Konstitutionstheorie macht oder gleich in den gleichen Bereich. Das wäre so eine Frage.
Was sagen die anderen Teilnehmer? Haben Sie Ideen? Das Plenum. Oder vielleicht versuchen Sie mal die Frage so zu formulieren, wie man sie dann auch über diese Hausarbeit schreiben könnte. Also einfach mal das versuchen, in einen Übertitel, in einen Untertitel zu bringen. Dann können wir uns mal überlegen, ob wir das noch modifizieren können. Sie können ja immer einen Untertitel einfach wählen, der kann auch ein bisschen länger sein. Versuchen Sie einfach mal aufs Geratewohl zu formulieren. Einfach formulieren Sie einfach mal. Einfach mal. Wir können ja dann schauen, ob das passt.
Okay, dann vielleicht im Personalidentität bei Rosenbeck zum Beispiel. Das wäre eher zu weit.
Genau, das wäre ein bisschen zu weit.
Hinblick auf moralische Implikationen.
Genau, ja. Also, okay. Also. So, Personalidentität bei Olson und Baker und ihre moralphilosophische Implikationen nennen vielleicht. Ja, was sagen die anderen Teilnehmer? Wäre das sinnvoll? Oder jetzt Ihre Frage noch, genau. Jetzt Ihre Frage dazu, genau. Genau, okay, jetzt verstehe ich es. Also, okay. Also, ob man nicht personale Identität und die moralphilosophischen Implikationen nur bei Olson jetzt betrachtet und dann vielleicht im Schlussteil oder in einem zweiten Teil dann Baker dazu nimmt. Was sagen die Teilnehmer? Stärkere Interpretationsarbeit, die man halt auch in Auseinandersetzung wahrscheinlich damit weg. Ja, ein guter Punkt. Also der Kommilitone schlägt vor, sich vor allem auf Baker zu konzentrieren, weil die Theorie vielleicht ein bisschen mehr erstmal hergibt für diese moralphilosophischen Fragen, weil Olson ja explizit sagt, er möchte sich nur auf die Ontologie konzentrieren und in der Fußnote und moralische Implikationen oder sagt er im Haupttext ganz rauslassen. Das ist also das Problem bei Olson, dass der, man kann natürlich sagen, das Ziel meiner Arbeit besteht darin, diese von Olson ausgesparten moralphilosophischen Implikationen explizit zu machen. Dann ist natürlich die Frage, gibt es genug Ansatzpunkte bei Olson? Oder,
also ich habe durch meine Einweihung komplett gelesen, aber ich muss sagen, dass da, glaube ich, also von dem Ganzen, was sind das 168 Seiten, sind, glaube ich, für die Fragestellung vielleicht so ein Abschnitt von 20 Seiten. Mhm.
Genau. In dem heutigen Text, dann schauen wir mal, was heute alles rauskommt. Also vielleicht wäre es doch besser, das eher auf Baker zu beziehen, also erstmal bei Baker zu fragen und dann vielleicht noch auf Olson einzugehen, also mit Baker anzufangen. Ne? Aber das können wir jetzt auch nochmal schauen. Also man müsste hier eben aufpassen, dass es nicht zu weit wird. Ne? Aber vielleicht könnte man so interpretieren, die moralphilosophischen Implikationen, dass man damit anfängt, die moralphilosophischen Implikationen der Personentheorie, des Personenbegriffs bei Olson und Baker oder bei Baker im Vergleich zu denjenigen von Olson. Vielleicht genügt es auch, sich wirklich nur auf Baker zu konzentrieren. Also man braucht vielleicht gar nicht beide. Aber das war ja auch Ihre Frage. Braucht man vielleicht noch einen Vergleichspunkt? Ja, aber ich meine, bei Baker, wenn Sie an Baker ansetzen, haben Sie eben den Vorteil, wie der Kommilitone sagt, dass bei Baker immer schon der Animalismus mitschwingt. Also die Konstitutionstheorie impliziert auf eine gewisse Weise oder schließt ein den Animalismus, weil sie nämlich am Körper irgendwie ansetzt. Während der Animalismus die Konstitutionstheorie eigentlich überhaupt nicht einschließt. Na, also die Konstitutionstheorie überwölbt den Animalismus, die hebt den irgendwie auf. Deswegen ist es sinnvoller, da anzusetzen vielleicht bei der Konstitutionstheorie und dann zu schauen, vielleicht noch, was vermag sie besser als der Animalismus in moralphilosophischer Hinsicht, was nicht. Ja, also da würde ich dem Kommilitonen zustimmen, dass es besser sein könnte, mit der Konstitutionstheorie anzufangen. Wir wollen jetzt aber einfach mal schauen, ob nicht aus dem heutigen Text, den wir jetzt lesen, falls Sie nicht noch Fragen haben, ob wir nicht da auch interessante Ansätze für den Animalismus aus moralphilosophischer Hinsicht bekommen. Wie gesagt, das Problem ist, dass Olson eben sagt, ich will dazu nichts sagen. Das ist jetzt zweideutig. Es kann sein, er hat da Implikationen, die er eben nicht so explizit macht. Und das wäre dann interessant, das zu rekonstruieren. Ja, also zu sagen, Olson gibt vor, nichts darüber sagen zu können oder zu wollen. Aber wenn man genau hinliest, wenn man den Text perspektiviert, hier auf Seite 50 bis 70, ne, so, dann bekommt man doch irgendwas zurück. Das ist das, was ich gesagt habe, dann spricht eine Passage des Textes auf diese Frage besser an. Ne?
Aber es finden sich sogar mehrere bekannte Experimente, die sich dann so auf Fragen beziehen, auch so ein teils anderer Science-Fiction-Gedanke, was passieren würde, wenn wir die Möglichkeit haben, einzelne Erinnerungen aus unserem Hirn zu löschen, um uns eben moralisch nicht verantwortlich für ihre Gedanken zu machen.
Ja, guter Hinweis, also dann gibt es doch was. Ne? Kann man einfach mal schauen, also dann würde ich empfehlen, wenn Sie wirklich viel finden zu diesem moralphilosophischen, dann doch besser fast konzentrieren auf eine der beiden Thesen. Dann würde ich sagen, nur bei Olson und nicht Baker. Ja. Das ist einfach, dann haben Sie noch einen klaren Fokus. Ne. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass Sie sich zu viel aufbürden, ja, zu viel Arbeit aufbürden. Also dann doch lieber Konzentration auf eine Theorie. Ja. Und Vergleiche sind, wie gesagt, nicht notwendig. Vergleiche sollte man nur dann bringen, wenn es wirklich systematisch was bringt von der Fragestellung her. Lieber im Zweifelsfall einfach nur auf eine Theorie. Das macht es Ihnen viel leichter. Also ganz auf eine Theorie konzentrieren. Ja. Vergleich muss wirklich nicht sein. Vielleicht sehen Sie, dass ein Vergleich wirklich zwingend notwendig wird aus der Fragestellung heraus. Dann können Sie es immer noch machen, aber ich würde erst mal offen lassen. Einfach mal offen lassen, mit einer Theorie anfangen. Und dann schauen, ob es sich noch anbietet oder nicht. Genau, dann wollen wir uns jetzt heute noch zwei Fragen widmen, die hier auch schon angeklungen sind. Also einmal hier, inwiefern ist die Position des Animalismus aus moralphilosophischer Perspektive problematisch? Und dann, das war jetzt unser Punkt heute, Animalismus versus Konstitutionstheorie, ethische Vorzüge und Probleme. Das war jetzt so Ihr Punkt, der Ihnen jetzt vorgeschwebt hatte wahrscheinlich. Ne?
Jetzt habe ich ganz kurz nicht mehr gesagt,
Ach so, das war wahrscheinlich das, was Sie sich vorgenommen hatten, diese Fragestellung hier war schon. Genau. Richtig, ja, das ist jetzt eine Leitfrage für unsere Lektüre. Wir müssen uns dann fragen nach der Lektüre, ob diese Frage hier auch geeignet ist für eine Hausarbeitsleitfrage. Also nicht alle Leitfragen, die wir jetzt im Seminar stellen, sind geeignet für Hausarbeitsleitfragen. Vielleicht ist die zu weit. So, und dann lesen wir von Jens Johansson, Animal Ethics, auch in diesem dieses Jahr erschienenen Sammelband über Animalismus. Ja, wer möchte mal lesen? Wollen Sie mal beginnen?
Conscience is perfectly appropriate. It seems equally clear that you, who had nothing whatsoever to do with the theft, totally lack moral responsibility for it. When's this different? Plausibly, the answer has a lot to do with personal identity over time. More specifically, with the fact that I performed the
Mhm. Vielen Dank. Ja, also hier wird jetzt eben sich bezogen auf die Seite 57 bis 62, wie der Kommilitone schon sagte. Also tatsächlich gibt es bei Olson entgegen seiner Aussage, dass er sich nicht dafür interessiert, für die moralischen Implikationen, doch hier eine Stelle, Seite 57 bis 62 in diesem Buch von Olson, wo es um moralische Verantwortung geht. Und das ist jetzt natürlich das Problem, weil hier scheint dann bei moralischer Zurechenbarkeit immer die Position, dieser psychologische Ansatz wichtig zu werden. Ja, wenn es also um Verantwortung geht, dann hat man gleich eigentlich wieder diesen psychologischen Ansatz drin, weil Sie erinnern sich an John Locke. John Locke sagt eben, moralische Zurechenbarkeit basiert auf Erinnerung, auf Kontinuität der Erinnerung, des Bewusstseins. Und dann kommt also automatisch so ein psychologischer Import ins Spiel. Und das will ja eigentlich jedenfalls essentiell Olson jetzt nicht. Er möchte nicht die Identität desjenigen, was uns ausmacht, an dieses Bewusstseinskriterium binden. Das heißt, man kann schon irgendwie natürlicherweise erklären, dass Olson diese moralischen Fragen eher nicht so wichtig sind, einfach weil sie seinen Ansatz auch in Gefahr bringen. Er spricht hier von diesem schlechten Gewissen. Schlechtes Gewissen impliziert, dass ich Erinnerung habe. Ich erinnere mich an das, was ich gestern getan habe. Also hier kommt so ein Bewusstseinskriterium ins Spiel. Irgendwie, ja. Und dieses Bewusstseinskriterium ist eben für Olsons Ansatz seiner Aussage nach überhaupt nicht relevant. Nur akzidentell relevant, nicht essentiell. So, und jetzt haben wir hier, vielleicht lesen wir weiter, jetzt geht es um zwei Prinzipien. Ja, vielen Dank. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Prinzipien? Vielleicht können wir das mal formalisieren. Sie hatten sich aber auch schon gemeldet, ja? Da, ja.
würde man sagen, wenn ich in, also sagen wir mal, if a person is now morally responsible for a certain action, das könnte man jetzt auch zusammenfassen und dann im Gegensatz, oder dann, wenn she has performed that action, dann würde ich sagen, MR1 ist aus A folgt B und MR2 wäre dann mehr oder weniger aus B folgt A.
Genau, also man muss das, also das läuft auf so ein Bikonditional hinaus. Ne? Also wir können sagen, moralische Verantwortung, sagen wir mal, das ist MR. Eine Person ist moralisch verantwortlich. Das ist jetzt MR1. Wenn eine Person moralisch verantwortlich ist, dann hat sie die Aktion ausgeführt. Das heißt, wir machen da A einfach. Und andersrum auch, wenn sie die Aktion ausgeführt hat, dann ist sie moralisch verantwortlich. Also folgt daraus, Sie korrigieren mich, wenn ich falsch liege. Folgt das daraus? Wir haben zwei Konditionale, die sind umgedreht, reziprok, und dann können wir doch so ein Bikonditional daraus folgern. Würden Sie da zustimmen? Ja, ne? Ja, das ist ein Bikonditional. Das heißt, so ein Bikonditional ist dann metalogisch. Auf der zweiten Stufe könnte man sagen, Identität, zumindest sehr, sehr eng verwoben. Ne? Also zumindest ist es ganz eng aufeinander bezogen, jedenfalls könnte man sagen. Identität ist jetzt falsch, aber es ist sehr eng aufeinander bezogen. Das heißt, es ist irgendwie untrennbar mit der Handlung. Ausübung einer Tat geht notwendigerweise oder geht einher die Verantwortung. Ne? Und wir können nicht für etwas verantwortlich sein, ohne es getan zu haben. Also der Handlungsaspekt und der Verantwortungsaspekt, die sind ganz eng miteinander verwoben. Man könnte jetzt natürlich noch weiter dazu sagen, das wäre jetzt so meine Lesart, die Freiheit ist das Entscheidende. Ne? Wir sind frei. Wenn wir frei sind, das kommt jetzt hier ein bisschen zu wenig ins Spiel, weil ich meine, man könnte ja auch gezwungenermaßen etwas ausüben. Ja, ich meine, Sie könnten auch irgendwie, das Gedankenexperiment, eine Handlung ausüben, indem Sie dazu gezwungen wurden. Ja? Denken Sie an Martin Luther oder sonstige Deterministen. Ich habe ein Luther-Seminar gegeben, da spielt diese Frage auch eine große Rolle. Aber wenn jetzt jemand eine Pistole an Ihren Kopf hält und sagt, so, jetzt machen Sie bitte schön das, dann machen Sie das, dann würde aber niemand sagen, dass Sie da moralisch verantwortlich dafür sind. Gell? Deswegen scheint mir hier eigentlich dasjenige, was entscheidend ist, die Freiheit zu sein. Also wir sind frei, also praktisch hier noch aus Freiheit gehandelt. Aus Freiheit handeln heißt, moralisch zurechenbar zu sein. Und moralisch zurechenbar zu sein heißt, frei zu sein zu einer Handlung. Also die Freiheit scheint ja eigentlich das Entscheidende zu sein. Also es ist eine ganz enge Verbindung zwischen beiden. Und jetzt lesen wir mal, jetzt geht es also darum, dass diese zwei Prinzipien, dass die jetzt für den Animalismus problematisch zu sein scheinen. So rum. Jetzt lesen wir mal weiter.
Each of these two principles poses serious threats to animalism. Again, this can be illustrated by the case of Charles and Caesar. One day before the operation, let us suppose both of them acted in ways that fell somewhat short of moral perfection. Charles insulted his mother at a royal family gathering, and Caesar kicked his neighbor in the leg. After the transplant, it seems the person who has ended up with Charles, pre-transplant, cerebral, and psychology, called D, is morally responsible for the insult. He deserves blame for it and owes Charles' mother an apology. If this is right, MR1 judges that D has delivered the insult. But this is incompatible with animalism. If animalism is true, D was not even present when the insult was uttered and has probably never even met Charles' mother.
Ja, wie kann man das jetzt reformulieren? Also es geht wieder um Gehirnteilungsszenarien. Er hat jetzt im vorherigen Zitat Charles und Caesar eingeführt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie das jetzt mit diesem Animalismus konfligiert, wenn es jetzt hier um Transplantationsszenarien geht. Sie erinnern sich, eigentlich sagte ja Olson, dasjenige, was entscheidend für unsere Identität ist, was uns ausmacht, ist jetzt nicht unser Gehirn. Also Transplantationsszenarien sind eigentlich für den Animalismus nicht so relevant, weil die Psychologie ja nicht entscheidend ist. Wie kann man das jetzt hier nochmal reformulieren, hier dieses Problem? Überlegen Sie mal, wie kann man dieses Szenario jetzt hier nochmal anders darstellen? Also mit dieser Operation ist gemeint, dass die Gehirne transplantiert werden. Also beide haben vor dieser Transplantation etwas Unmoralisches getan. Prinz Charles hat die Queen beleidigt. Was soll vorkommen? Ich meine, bei Charles kann man sich es auch vorstellen, dass das passieren kann. Es ist bestimmt schon mal passiert. Aber es passiert jedem mal. Vielleicht nicht auf so einer Veranstaltung. Ja, also wenn jetzt hier, machen wir es doch mal grafisch. Also. Also es geht jetzt so, wir haben, also Charles hat jemand beleidigt und das machen wir mal Charles T1, das ist also zum Zeitpunkt T1, das war jetzt gestern. So und jetzt wird sein Gehirn transplantiert in eine andere Person. Also die Person, die Charles Gehirn transplantiert wird und mit dem Gehirn auch die Psychologie, das ist jetzt D, das ist natürlich D zu T2, ja, das ist natürlich jetzt eine andere Zeit, ist moralisch verantwortlich für diese Beleidigung. Ja, wenn wir sagen, dass personale Identität mit der Psychologie geht, dann geht sie eben mit dem Gehirn. Wo immerhin wir das Gehirn transplantieren, ist eben dasjenige, was das Gehirn dann irgendwie verkörpert, dann eben verantwortlich dafür. Und muss sich bei Charles' Mutter entschuldigen. Also demnach wäre nach M1 eben, ja, M1, vielleicht auch, ja, sie ist, die Person D zur T2 ist moralisch, wenn die jetzt verantwortlich ist, dann hat sie diese Tat begangen. Also hier, D ist morally responsible, und jetzt setzen wir das ein. A person, also D ist morally responsible, dann hat sie diese Aktion, hat D diese Aktion getan. Ja? Also D hat jetzt so gehandelt, has delivered the insult, also D hat praktisch die Beleidigung geäußert. Er sagt aber, das Zitat, der Autor sagt, aber das ist nicht kompatibel mit dem Animalismus. Wenn der Animalismus wahr ist, war D nicht einmal präsent, aktual, als die Beleidigung geäußert wurde. Und D hat wahrscheinlich nicht einmal Charles Mutter getroffen. Warum ist das jetzt nach dem Animalismus so? Ja.
Weil man entweder sagen kann, dass D eben cerebralen Cortex. Dass die dadurch nicht zu klar wird, weil, oder besser gesagt, dass die einfach nicht klar ist. Es ist der Punkt dadurch, dass ich einen Teil vom Gehirn von Charles auf den anderen Körper übertrage, dann der andere Körper mit diesem neuen Gehirn nicht automatisch zu Charles an mir. Entsprechend kann ich nicht davon sprechen, dass diese neue Person oder vielleicht immer noch alte Person, weil es vielleicht nicht abhängig von meinem Cortex ist, sondern abhängig vom Rest des Organismus, kann ich auf jeden Fall nach dem Animalismus nicht sagen, dass das jetzt auf einmal Charles ist. Weil da eben die biologische Kontinuität nicht da ist.
Genau.
Und deshalb muss ich halt auch sagen, wenn das nicht der Fall ist, dann hat die davor natürlich auch nicht so gehandelt oder kann auch nicht so gehandelt haben.
Genau.
Oder entweder hat die Person vorher gar nicht existiert, dieses Ding, oder sie ist es einfach.
Da war noch eine Meldung in der Mitte. Sie hatten sich auch gemeldet. Genauso, ja. Genau. Also der Animalismus sagt einfach, das haben wir zu Genüge jetzt besprochen, die Identität, die numerische Identität von uns wird durch unseren Körperorganismus konstituiert und eben nicht durch das Gehirn. Es ist möglich, dass unser Organismus weiter existiert, wenn unser Gehirn nicht mehr existiert. Kann man sich natürlich fragen, muss da das Stammhirn dann drin sein? Gut, aber das Stammhirn ist nicht psychologisch relevant, jetzt jedenfalls nicht so wie der Cortex hier, ne? Also insofern geht es hier doch klar um Psychologie. Ja, also der Animalismus würde sagen, das ist nicht der Fall. D muss ich nicht entschuldigen. D ist nicht verantwortlich für Charles Handlung. Lesen wir mal weiter.
Furthermore, it seems that V has no moral responsibility for what Caesar did before the transplant. So far as the kick is concerned, an action that V doesn't have the faintest recollection of, and which is entirely contrary to his character. He is conscious, is clean, and this seems wholly appropriate. If so, MR2 tells us that D didn't kick Caesar's neighbor. Animalism, on the other hand, tells us that he did. Animalism tells us that D is Caesar.
Wie verstehen Sie jetzt das? Also wenn man jetzt annimmt, dass die Gehirne von diesen beiden getauscht werden, ja, das ist jetzt der Gesetz der Fall. Ne? Also praktisch, D hat jetzt den Körper von Cäsar.
Also ich glaube, der Punkt, auf den der Autor raus will an der Stelle, ist mehr oder weniger, dass auf dem ganzen Transplantationsfall man zu dem für ihn anscheinend unbrauchbaren Schluss kommt, dass für die Taten der Personen, die davor existiert haben, nach der Transplantation eigentlich niemand mehr verantwortlich ist.
Aber was sagt
er? In die andere Richtung eben auch geht. An der Stelle aber aufgrund von psychologischen Gründen, in dem Sinne, weil die natürlich auch von Caesar keine Erinnerungen hat, weil es einfach nicht mehr den zerebralen Cortex von Caesar
Wie verstehen Sie den letzten Satz? Animalism, on the other hand, tells us that he did. Animalism tells us that D is Caesar. Verstehen Sie das? Also, oder, ja.
Also der Punkt ist da an der Stelle eher, dass der Autor zumindest davon ausgeht, dass wir halt, also D ist Caesar. aus dem Grund, weil der Autor der Meinung, also der Autor ist zumindest der Meinung, dass man eine Erinnerung an das Kind hat. Also der Punkt müsste sein, dass der ich muss eine Erinnerung an meine Tat haben, damit ich moralisch dafür verantwortlich bin, was letztendlich Olsen eigentlich nicht sagt. Entsprechend sieht er an der Stelle einen Widerspruch dadurch, weil die halt keine Erinnerung hat und deshalb nach seiner Meinung nicht verantwortlich ist, Olsen aber sagen müsste, dass es eben schon der Fall ist, wegen der biologischen Kontinuität, der relevante Punkt
ist. Genau, also das Entscheidende ist, dass nach Olsen eben dasjenige die entscheidende Instanz ist, die der Organismus ist. Ne? Und wenn ich jetzt eben das Gehirn verpflanze in einen anderen Körperorganismus, dann würde, so lese ich es jedenfalls, nach dem Animalismus, so Johansen, folgen, dass der Körperorganismus verantwortlich ist und nicht das Gehirn. Also in diesem Fall, wenn wir jetzt eben hier Charles' Gehirn in den Körperorganismus von Cäsar transplantieren, ja, dann wäre nach dem Animalismus, sagt jetzt Olsen nicht, aber wäre, was die Identität und vielleicht damit auch die Verantwortlichkeit anbelangt, eben nicht mehr das Gehirn entscheidend, sondern der Körperorganismus wäre entscheidend. Nach Animalismus ist ja Psychologie völlig irrelevant. Jetzt hatten Sie sich mit mir.
Also ich meine, dass der Körper nur kausal verantwortlich sein kann, aber niemals moralisch.
Genau. Also der Körper.
Das kann nur das Gehirn natürlich. Und das Bewusstsein inklusive Gewissen und so weiter.
Also Sie würden dann hier sagen, würden Sie sagen, dass es hier nicht um die bloße Kausalität geht, also nicht um Körperkausalität hier mit Perform und so, sondern um sowas wie Intentionalität, wie psychologische Kausalität. Da würden Sie sagen, das ist also eben nicht reine Körperkausalität. Ja. Also, ja.
Aber das kommt vielleicht zu der Frage, ob überhaupt diese Frage nach numerischer Identität etwas damit zu tun haben muss, wie wir moralische Verantwortung verorten. Also vielleicht gäbe es bei Olsen oder nach Olsen die Möglichkeit, diese zwei Fragen zu trennen und zu sagen, wir haben trotzdem für moralische Verantwortung gewisserweise Bewusstseinskriterien.
Genau, also müsste Olsen unterscheiden eben strikt zwischen moralischer Verantwortung und numerischer Identität. Würde das nicht mehr zusammenfassen. Ja? So meinten Sie das, oder? Dass er trennt. Genau, das wäre so eine Möglichkeit, dem zu entgehen. Nur würde dann eben Baker sagen, der Begriff der Person fordert eben aufgrund seiner Tradition und so weiter und so fort, dass eben Identität und Zuschreibung, Zurechenbarkeit aufs Engste miteinander zusammenhängen. Also die Frage nach der moralischen Zurechenbarkeit setzt voraus, dass wir eben gleich das Individuum klären, auf das eben, dem eben die Handlung zugeschrieben wird. Also Identifikation und solche Dinge. Das heißt also, die ontologische Frage nach numerischer Identität, die logische Frage und die Zuschreibungsfrage, die können wir irgendwie nicht trennen. Das wäre hier das Problem. Also es geht praktisch hier in diesem Problem darum, dass, so wie jetzt der Autor des Textes Olsen liest, dass Olsen eben nicht die moralische Zurechenbarkeit an das Gehirn bindet, Zuschreibbarkeit nicht an das Gehirn, sondern an den Körperorganismus, dass eben in so einem Fall, wo dann die Gehirne getauscht werden, so ein eigentlich kontraintuitives Ergebnis rauskommt, weil wenn man Olsen eben rekonstruiert, dann nur der Körperorganismus verantwortlich wäre, egal welches Gehirn drin wäre. Ja? Also hier in diesem Fall würde jetzt, also machen wir es nochmal konkret. Also hier, das ist jetzt Charles und hier machen wir jetzt Cäsar. Machen wir da mal auch T1. Wenn jetzt das Gehirn, also ich setze jetzt mal voraus, so interpretiere ich das, dass D, die Person D, dass die den Körper von Cäsar hat. Ne? Das ist der Cäsar-Körper. Wenn wir jetzt das Gehirn hier reintun, ja, dann wäre praktisch der Cäsar-Körper, Cäsar-Organismus, hätte das Charles-Gehirn. Ja? Und nach dieser gängigen Theorie wäre dann eben der D als Cäsar-Körper und Charles-Gehirn verantwortlich für das, was Charles gemacht hat. Ne? Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt eben von diesem Körper von Cäsar ausgehen, nach dem Animalismus, ist ja eben nicht das Gehirn relevant, da ist der Körper relevant, der Körperorganismus. Ne? So lese ich das. Ne? Das heißt, da tritt jetzt eben der Fall auf, dass eben D eben verantwortlich ist für das, was Cäsar getan hat. Weil es eben der Körperorganismus ist, der es gemacht hat. Ne? Also D praktisch aus der Sicht jetzt jedenfalls von Olsson wäre es so, dass hier diese Körperkausalität relevant wäre. Jetzt haben Sie sich gemeldet. Ja?
Ich habe zu der Körperkausalität eine Frage.
Genau.
Weil es ja eigentlich nicht mehr funktioniert.
Genau, die Frage ist, das ist praktisch die Stammhirnproblematik, die Sie jetzt ansprechen. Ja. Ja, also wie viel vom Körperorganismus kann ich wegnehmen, bis die Verantwortungsfähigkeit auch weggenommen wird oder entfernt wird. Ne? Und dann haben wir das Problem eben des Stammhirns. Also es scheint so zu sein, dass eben im Stammhirn oder im Hirn beide Ansätze, Animalismus und Psychologie, psychologische Theorie irgendwie verwoben sind. Also im Gehirn, sagen wir, im Gehirn, am Beispiel des Gehirns, wird die Problematik von Psychologie, psychologischer Theorie und Animalismus besonders greifbar. Weil hier haben wir einerseits, wir haben hier eine ganz enge Verwobenheit von Körperkontrolle und Psychologie im Gehirn. Auch evolutionär, ne, die Schichten. Also wenn man das Hirn sich mal anschaut von seinen Schichten her, dann sieht man eben hier das Rückenmark, hier, ich bin jetzt kein Hirnphysiologe, aber hier ist eben, das ist evolutionär ganz klar, das ist der älteste Teil, dann hier so Amygdala, so hier so diese Sachen noch, so das Stammhirn und so, Rückenmarksverlängerung, das sind die zentralen Schaltstellen. Das ist das, was erst da sein muss. Atmung und so weiter und so fort. Aufrechterhaltung der vitalen Lebensfunktion und so. Das ist praktisch das, was eigentlich unseren Organismus ausmacht hier. Das hier. Und das ist aber schon Teil des Gehirns. Und auf der anderen Seite haben wir hier im Kortex und vor allem hier vorne eben so ganz klare kognitive Sachen wie Erinnerung oder ich weiß nicht, das Denken im strengen Sinne, ja, was auch so Pläne machen und so weiter, Intentionen. Und das Problem ist einfach das, wir müssen praktisch letztendlich das Gehirn zerlegen in verschiedene Teile, um den verschiedenen Intuitionen gerecht zu werden. Also nach Olsson müsste man sagen, muss eigentlich ein Teil des Gehirns noch mit zum Organismus gezählt werden. Oder vielleicht anders gesagt, der Organismus ist eigentlich nur das hier. Weil wenn das nicht mehr da ist, dann ist überhaupt nichts mehr da. Wir können uns Hände abschneiden und so weiter, aber natürlich, wenn man Herz rausnimmt, stirbt man auch, ist klar, existiert man nicht mehr. Aber das, was eigentlich den Organismus ausmacht, ist das Stammhirn als zentrale Schaltzentrale. Aber auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch Teile des Gehirns, die ganz klar psychologisch konnotiert sind, sodass wir uns jetzt fragen können, wenn wir jetzt das Stammhirn zum Beispiel, wenn das möglich wäre, das Stammhirn zu teilen, und zu verpflanzen, dann könnten wir eben dann hätten wir kein klares Identitätskriterium mehr. Das ist das Problem. Also Olson scheint die Identität an den Organismus zu binden, scheint vorauszusetzen, dass der Organismus ein ganz klares Identitätskriterium gibt. Wenn wir jetzt aber das Identitätskriterium im Stammhirn verorten, als Schaltzentrale, dann wäre es irgendwie denkbar zumindest, dass wir dieses Stammhirn teilen und verpflanzen in andere Körper. Und dann hätten wir eben nicht mehr dieses starke Identitätskriterium, weil dieses Stammhirn kein Identitätskriterium hergibt, weil es trennbar ist, prinzipiell. Dann hätten wir genau das Problem wie mit diesem Cortex hier, oder mit den Gehirnhälften, sagen wir mal so, die rein logisch gesehen auch biologisch jedenfalls, ist nicht ausgeschlossen, auch transplantierbar sind und in verschiedene Körper verpflanzt werden können, sodass wir dann auch kein klares Identitätskriterium haben. Das ist also das Problem, ja.
Wo er eigentlich von Anfang an in dem Text ja schon sehr relativierend anfängt, indem er diese 5 Punkte aufzählt und dieses Identitätskriterium Stammhirn ist Punkt 5 und der fühlt er sich noch am wenigsten verbunden.
Eben.
Und man muss aber anmerken, im Laufe des Textes, je mehr Kritikpunkte er dann mehr oder weniger aufgreift, desto mehr weicht er eigentlich von Punkt 5 eigentlich ab. Und man sagen muss, dass er eigentlich zum Schluss von dem Text, also diese Stammhirn,
okay.
Also das ist dann ein bisschen irritierend, weil ich der Meinung bin, er braucht halt eben in seiner Theorie, braucht er ein starkes, organabhängiges Identitätskriterium in einer Form, aber in dem Text fällt es halt vollständig weg. Also er hat es zum Schluss, bleibt nicht mehr viel von diesem Stark.
Ja, also das wäre natürlich auch ein interessantes Thema für eine Hausarbeit, dass Sie sagen, was für ein Lebensbegriff liegt eigentlich dem Animalismus zugrunde? Was ist eigentlich ein Animale? Ne? Ist ja nicht klar. Er sagt, die Identität besteht im geteilten Leben. Wenn X und Y am selben Leben teilhaben, über die Zeit hinweg, dann sind sie identisch. Die Lebensfunktion.
Und das legitimiert also dann teilweise damit, und das sehe ich nicht so ganz ein, dass kein anderer Philosoph überhaupt sich da einen Schritt mehr Mühe gemacht hat, als er.
Eben.
Dann Kriterien zu finden. Ich jetzt persönlich sagen müsste, er aber an der Stelle.
Genau, das ist also ein interessanter Punkt. Ich meine, Sie haben jetzt nochmal auf diesen Punkt der Hausarbeit hingewiesen. Das sehen wir jetzt auch anhand dieses Beispiels hier, dass eben der Animalismus große Probleme hat mit numerischer Identität, weil wir uns dann fragen, was ist dann eigentlich hier dieser Organismus, dieses Leben, was noch existiert? Was gehört zu diesem Leben? Ja? Gehört die Lebensfunktion, die Lebensfunktionalität? Klar, aber Lebensbegriff ist ein Funktionsbegriff. Also wenn das Lebewesen das und das tut, diese Eigenschaft hat, ist ein Funktionsbegriff. Wir wollen aber ja nach dem ontologischen Begriff fragen. Wir wollen fragen, was ist dasjenige, die Entität, die Identität ermöglicht? Was ist das ontologisch und nicht nur funktional? Man muss sich fragen, was ist das Leben? Ja, gut, die Frage, was ist Leben, ist eine Riesenfrage, aber wenn er sagt, es ist der Organismus, er sagt ja, es ist Organismus, an verschiedenen Stellen sagt er, es ist ein organisiertes System, sagt er, er grenzt es ab von Wirbelstürmen, ein selbstorganisierendes Prinzip, dann kann man schon auf den Schluss kommen, dass das hier im Stammhirn irgendwie realisiert ist. Ne? Aber die Frage ist natürlich, ist das das Leben? Wohl auch nicht. Das ist auch nicht das Leben. Ja? Aber hier bleibt er eben doch recht vage, während eben Lynn Baker ganz einfach sagen kann, es ist das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist natürlich auch wieder eher eine Funktion. Selbstbewusstsein ist auch keine Entität. Es ist eben der durch Selbstbewusstsein zu einer Person erhobene Körperorganismus. Ja. Also es geht praktisch Leben versus Selbstbewusstsein, könnte man sagen. Das ist so diese Opposition. Ja. Animalismus, Leben, der Lebensbegriff ist vage, ist irgendwie vage, und Selbstbewusstsein ist auch vage. Selbstbewusstsein könnte man sagen, hier ist dann hirnorganisch fundiert, dann haben wir hier Trennungsszenarien und hier haben wir auch Spaltungsszenarien, haben wir wieder keine klare Identität. Ne. Machen wir das. Jetzt hatten Sie sich aber noch gemeldet, glaube ich. Sie hatten sich noch gemeldet? Sie sehen also, wo man ansetzt beim Leben, wird es irgendwann vage und man kommt auf so Spaltungsszenarien vielleicht, wenn man so einen Lebensbegriff hat und wenn man am Selbstbewusstsein ansetzt und das irgendwie psychologistisch deutet, kommt man wieder in solche Spaltungsszenarien, weswegen auch Derek Parfit, den Denker, den ich Ihnen vorhin genannt hatte, Derek Parfit sagt, es kommt überhaupt nicht auf Identität an. Identität spielt keine Rolle. Das sind Matter, sagt er. Sie erinnern sich an dieses Video, an dieses Philocast-Video, da bin ich ganz am Ende drauf angegangen. Parfit sagt, und es ist auch gut so, dass es auf Identität nicht ankommt, weil wenn wir uns nicht so sehr um uns kümmern, um Sorgen, um unsere Identität, dann haben wir mehr Offenheit für die anderen. Dann öffnen wir uns. Er sagt, sein Leben oder so ein Leben mit Identitätskriterien ist zu vergleichen mit einem Leben in einem Glastunnel, wo uns also ein Glas, eine Glashülle umgibt, die uns von anderen trennt. Ja, und wir müssen diese Hülle sprengen. Und insofern ist es gar nicht schlimm, wenn unsere Identität nicht fest determiniert ist, weil wir dadurch mit anderen einen besseren Austausch kommen und wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir brauchen uns vor unserem Tod nicht zu fürchten, sagt Parfit. Das ist so eine Konsequenz. Man muss dazu sagen, Parfit hat starken Einfluss aus buddhistischen Theorien. Er ist auch in China geboren. Das mag auch so eine Rolle spielen, dass er da besonders offen ist. Aber für ihn spielt dann das Selbst und die Identität gar keine Rolle mehr. Ja? Richtig, das ist dann ein guter Punkt. Die Konsequenz könnte sein, dass man sagen muss, ja, aber ich meine, Parfit spricht davon, dass wir offener für andere werden. Gibt es dann den anderen überhaupt noch, wenn Identität gar nicht so stark mehr ist? Wie sieht es aus mit der moralischen Verantwortung? Moralische Verantwortung scheint doch gerade klare Identitäten vorauszusetzen. Unterminiert Parfit damit nicht die ganze Moralphilosophie, ja. Das ist auch eine spannende Frage, die sich daraus ergibt. Also brauchen wir wirklich diese starke Identität, um moralische Zurechenbarkeit zu leisten zu können? Ja? Das ist die Frage. Ich wollte nur sagen, also man kommt hier immer wieder an so einen Punkt, wo die ganz starke numerische Identität irgendwie nicht mehr möglich zu sein scheint. Ne? Das ist so das Problem. Ja, ja, Sie haben sich...
Und letztlich hat man ja dann aber, wenn sie zu der Key Distinction kommen, das Gefühl, dass sie eigentlich letztlich gar keine Aussage oder die numerische Identität gar nicht festlegen, so wie es am Anfang schien.
Ja, das ist wäre auch ein mögliches Hausarbeitsthema, als numerische Identität bei Lynn Baker. Ja, weil also das Problem ist, jetzt genetisch betrachtet sagt sie, sobald Selbstbewusstsein eintritt, sobald Selbstbewusstsein vorkommt, haben wir es mit einer Person zu tun. Das ist hinreichend für Personalität. Ja. Dann fragt man sich aber Selbstbewusstsein, wie kann Selbstbewusstsein identifiziert werden? Selbstbewusstsein ist ja keine Substanz. Wir brauchen oder irgendwie was, was greifbar ist, Selbstbewusstsein. Wir brauchen irgendetwas, was Träger des Selbstbewusstseins ist. Dann könnte man sagen, gut, die Identität ist unser Körper, insofern er auf abgeleitete Weise personale Eigenschaften hat. Das wäre eine Möglichkeit, so zu sprechen. Also der Körper, der eben nicht nur animalisch ist, sondern der schon Selbstbewusstsein hat. Also ein Körper mit auf abgeleitete Weise personalen Eigenschaften. So ein Körper ist natürlich identifizierbar, das ist klar. Ne? Natürlich muss man sich dann fragen, wie kann ich dann die personalen Eigenschaften, die er nur auf abgeleitete Weise hat, wie kann ich die identifizieren? Wie kann ich die erkennen oder so? Ne? Das sehe ich ja dem Körper vielleicht nicht gleich an. Ne? Also es ist eine gute Frage. Was ist das Identitätskriterium oder wie identifiziere ich Personen nach Baker? Es scheint mir jetzt jedenfalls auf prima facie auch der Körper zu sein, aber halt nicht bloß der animalische Körper, sondern der personale Körper. Ja? Es ist natürlich die Person. Letztendlich muss man sagen, es ist die Person, klar. Es ist die Person, die die Identifizierbarkeitsbasis darstellt. Aber die Person ist uns ja zugänglich nur über ihren Körper letztendlich, der die Person konstituiert. Ne? Weil die Person ja nach Baker nichts vom Körper Getrenntes ist, ontologisch. Ne? Ist ja nicht irgendeine Substanz, die da getrennt davon auftritt. Also müsste meines Erachtens schon sich auf den konstituierenden Körper beziehen. Also der Körper insofern eher konstituierend wirkt. Insofern er die konstitutive Basis ist. Ja? Mhm. Ja, also ich meine, bei Baker kann man sich fragen, der Körper, kann der zwei Personen konstituieren?
Also zwei Körper dieselbe Person.
Genau, genau. Sowas, ne? Das wäre dann, wie könnte ein Körper zwei Personen konstituieren? Was wäre dafür notwendig? Haben Sie eine Idee?
Ja.
Ja, das die Frage wäre, ob
eine psychische Störung.
Ja, also siamesische Zwillinge ist eine gute Frage, ob man das als, ich meine, man könnte das durchaus als einen Körper ansehen. Ne? Ich meine, wenn man sagt, sie teilen sich nur ein Herz oder so, sowas gibt es ja. Ne? Dass ich, oder eine Lunge oder sowas. Ne? Dann würde der. Ich denke, das wäre ein gutes Beispiel für so einen Körper, der zwei Personen konstituiert. Ne? Man würde ganz klar sagen, sind zwei Personen. Ne? Die hätten auch zwei Gehirne häufig, gibt ja solche siamesischen Zwillinge. Und man könnte aber sagen, es ist ein Körper, weil es eben die eine und dieselbe Lebensfunktion ist. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Oder Sie hatten sich noch gemeldet, oder jemand hier hatte noch einen Vorschlag gebracht.
Psychische Störung.
Genau. Also das Schizophrenie, ja, multiple Persönlichkeiten, das wäre auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, hier Selbstbewusstsein, dass das gespalten ist. Ne? Ja, das wäre dann auch derselbe Körper, der sagen, dann wäre Person zulässig. Die Frage ist halt, wie man sich jetzt wirklich vorstellen kann, dass Selbstbewusstsein gespalten wird. Ne? Weil, ich meine, Selbstbewusstsein ist ja kein Ding, was ich da durchschneiden kann oder so. Das ist alles auch gespaltenes Selbstbewusstsein, das ist sehr metaphorisch. Also das ist halt, da müsste man sich, wäre auch interessant, aber ich würde eher abraten, da von einem Hausarbeitsthema darüber, weil das dann doch recht psychiatrisch, psychologisch ist und nicht mehr wirklich philosophisch greifbar wird, weil die Frage, wie wirklich Selbstbewusstsein gespalten sein kann, das ist da müsste man phänomenologisch rangehen, phänomenologisch. Also wirklich, wie manifestiert sich das? Aber es wäre jetzt von der subjektiven Qualität, ne, wenn man da so tatsächlich sowas hätte, dann wäre das in meinen Augen auch so ein Fall davon, dass ein Körper zwei Personen konstituieren würde, weil Baker, nach Baker jedenfalls, ja, weil nach Baker Selbstbewusstsein hinreichend ist für Personalität. Ja. Ja, guter Punkt. Also nach John Locke ist das Problem ja tatsächlich das, oder nach dieser reinen Bewusstseinstheorie, dass unsere Identität sagen, aufhört. Also dass wir so eine Identitätslücke haben, weil wir keine Erinnerung mehr daran haben. Also wir erinnern uns ja ganz selten an das, was sich in unserem Kopf abgespielt hat während eines Schlafes. Teilweise noch, aber nicht an alles. Ne? Und Schlafwandler überhaupt nicht mehr. Ne? Das heißt, da müsste dann so in unserer Identitätskontinuität hier so eine Lücke sein. Ja? Das ist einfach so eine Lücke. Und dann kann man sich aber fragen, ja gut, ich kann mich natürlich erinnern an das, was vor dem Traum war. Ne? Das kann ich natürlich hier. Das heißt, dann muss ich das irgendwie überbrücken. Aber ich hätte so eine Lücke, eine Identitäts-Existenz-Lücke. Mhm.
Man hat ja auch die Möglichkeit, mit Gedanken, Übungen sich an Traum zu erinnern.
Ja.
Ja.
Gut. Gut, ja. Ja, ich denke, nach Baker wäre es einfacher möglich. Baker hätte da mehr Möglichkeiten. Ja. Und natürlich, ich meine, gut bei Schlaf, aber ich glaube, Schlafwandler, die können sich prinzipiell nicht mehr daran erinnern. Ich bin mir nicht sicher. Das wäre jetzt eine psychologische Frage. Ne? Ja?
Ich muss sagen, von den zwei Fällen, die jetzt an der Tafel stehen, bestehen für mich den zweiten deutlich vertraut für Baker. Wenn ich den zweiten Fall für Baker konstruieren kann, da geht doch Olsen eigentlich mehr oder weniger auch noch ein mit seinem doch relativ simpel konstruierten Gedanken. Habe ich eigentlich ein logisches Problem in dem Sinne, wenn ich sage, das ist dieselbe Person auf zwei Körper verteilt und der eine sagt jetzt, okay, ich mache jetzt den dritten nach Hawaii und dann bin ich nur einer. Ich habe ein logisches Problem im Sinne, weil der andere einfach nicht umgeht.
Genau, also hier kann man wirklich diese zwei Fälle sich überlegen. Die kann man sich wirklich jetzt für die Konstitutionstheorie überlegen, aber auch für den Animalismus, diese zwei Fälle. Ne? Also ein Körper, zwei Personen. Für die Konstitutionstheorie ist es natürlich noch spannender, weil Personalität für den Animalismus nur akzidentell ist. Ne? Aber für die Konstitutionstheorie ist es spannend, mal zu fragen, ne? Kann ein Körper zwei Personen konstituieren? Was muss dazu notwendig sein? Oder können zwei Körper eine Person konstituieren? Ich denke, dass das auch möglich ist, sogar viel einfacher hier. Denken Sie mal an John Locke zurück. John Locke sagt, das Selbstbewusstsein gibt der Person die Einheit. Er hatte sogar das Beispiel, wenn unser Selbstbewusstsein in unseren kleinen Finger träte, also nur in den kleinen Finger, dann wäre der kleine Finger die Person. Ja? Und es ist durchaus möglich, dass das Selbstbewusstsein zwei Körper umfasst. Ja? Es ist möglich, ja, dass die Form des Selbstbewusstseins mehrere Körper umschließt, gewissermaßen. Dann wäre praktisch der Körper nicht mehr das Identitätskriterium für die Person. Ja. Da sieht man dann ganz klar, dass Identität nichts Greifbares ist im Sinne der Substanz bei John Locke. Ne? Wenn das Selbstbewusstsein, es gibt diese Lesart von John Locke, das Selbstbewusstsein wirklich, er sagt es auch an einer Stelle, die Substanzen, die das Selbstbewusstsein überformt, in die das Selbstbewusstsein tritt, die machen die Person aus. Ne? Das hatten Sie sich gemeldet.
Ja, ich habe auch zwei. Also, ich sehe jetzt in dem Beispiel eigentlich gar nicht so ein großes Problem, weil man eben einfach sagen kann, dass es einfach sozusagen ein Kollektiv einfach bildet und dass die Körper halt keine physische Verbindung haben. Aber das für mich stellt es jetzt noch nicht richtig zusammen. Aber wenn man jetzt auch an so Science Fiction denkt, was ja auch Hegel anbringt, und dann eben denkt, dass da vielleicht also ich kann mir das durchaus vorstellen, dann wäre es ja so, wenn man sich jetzt so denkt, also wenn ich einen Körper nach Hawaii bin, dann bin ich ja gleichzeitig in Hawaii und hier. Und ich finde es jetzt nicht so problematisch, weil wenn ich anders sage, ich habe nur diesen Körper, ich bin dann gleichzeitig am Ende vom Tisch und am Anfang vom Tisch. Und da habe ich halt jetzt die direkte Verbindung. Also ich finde,
Also Sie würden sagen, die Ausdehnung des Körpers wäre nur größer letztendlich. Okay, guter Punkt. Und letzter Punkt, man müsste dann eben fragen, was ist das Identifikationskriterium? Das Identifikationskriterium dürfte eben nicht mehr raumzeitliche Eindeutigkeit sein. Weil es wäre ja, das Problem im Vergleich zu Ihrem Körper ist, der ist abgeschlossen, der ist abgegrenzt. Das ist eine Einheit, der Körper. Sie haben schon recht, das ist eine Ausdehnung. Aber in dem Falle von Hawaii und hier wäre das ja keine Ausdehnung, sondern es wären eher so Randbereiche. Also es wäre ja nicht, der Körper wäre nicht ausgedehnt über diese Spanne, sondern hätte seine zwei, ja, hätte Pole oder sowas. Also hätte, ja. Und dann wäre halt die Frage, wie kann man ihn da noch identifizieren, die Person, wenn man tatsächlich zwei numerisch verschiedene Körper hat. Das heißt, die Identifikation würde nicht über die Körperseite funktionieren, sie müsste irgendwie über die Merkmale oder funktional oder so laufen, weil das Selbstbewusstsein ja das Einigende ist, was das Ganze überspannt, unabhängig von räumlichen Verortungen. Ja. Ja, also noch ein guter Punkt, also Frage nach Identifikationskriterien, Individuierungskriterien, ist auch eine spannende Frage, bei Baker zum Beispiel. Ne? Ja. So, jetzt sind wir aber leider mit der Zeit am Ende, also ich wollte nur hinweisen, lesen Sie sich den Aufsatz auch nochmal ein bisschen durch, hier diese Problematik, dass Olson sagt, dasjenige, was zählt, ist der Körper, also unabhängig vom Gehirn. Das wäre eine Möglichkeit, da noch anzuknüpfen, betrifft Ihre Frage, sich auf diesen Text zu konzentrieren, zu schauen, welche Probleme daraus hervorgehen. Ansonsten biete ich jetzt noch für die beiden Kandidaten jetzt noch hier für den Essay eine kurze Rückmeldung an. Und wenn Sie dann noch ausführlicher irgendwie für Hausarbeiten oder für weitere Essays noch Rückmeldung wollen, vereinbaren Sie mit mir einfach spontane Sprechstunde. Ist kein Problem, ja. Entschuldigung? Ja, ja, genau, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja. Und aber sonst würde ich raten, machen Sie mit mir separat eine Sprechstunde aus. Das kann man ganz individuell vereinbaren. Ja. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Bis demnächst.